Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder ein paar meiner Gedanken mit euch teilen kann. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch heute meinen Lieblingsvers aus der Bibel mitgebracht. Eine Predigt, die schon etwas älter ist, aber gerade weil es mein Lieblingstext ist, für mich nicht an Bedeutung oder an Aktualität verliert. Von daher hoffe ich, dass ihr heute einen gewinnbringenden Gedanken mitnehmen könnt und dass ich mich mit dem, was ich sage, auch wieder selbst daran erinnere, warum dieser Text so wichtig für mich geworden ist. Wer schon mal eine E-Mail von mir bekommen hat, der kann runterscrollen unter meinem Namen und der Telefonnummer. Da habe ich diesen Text mit hingeschrieben. Und zwar ein Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10, aber ich werde den Rahmen heute ein bisschen größer spannen. Also wer die Bibel mit aufschlagen möchte, wir hangeln uns so ein bisschen an den Versen und am Text entlang, der kann Kapitel 11 und 12 so ein bisschen in den Fokus nehmen und seine Augen so ein bisschen mit mir über die Verse schweifen lassen. Wir werden nicht dazu kommen, alles ausführlich zu lesen, 2 Kapitel sind vielleicht ein bisschen viel, aber ich werde mich bemühen, das meiste zusammenzufassen. Der Text aus dem 2. Korintherbrief ist so ein Vers, den ich gern als Boden bezeichne, in den die Wurzel meiner Beziehung zu Gott münden. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich nach dem Abitur One Year for Jesus gemacht habe. Ein freiwilliges soziales Jahr unserer Kirche, eine wunderbare Gelegenheit, einfach ein Jahr lang für Gott zu arbeiten, zu investieren, für die Mitmenschen sich einzusetzen, so wie wir es gerade von Sam gehört haben. Wir haben in Projekten mitgeholfen, aber auch sich selber einfach ein bisschen besser kennenzulernen und sich zu fragen, wer bin ich denn, was möchte ich, was ist mir wirklich wichtig und ist der Glaube meiner Eltern vielleicht auch etwas für mich selbst? Und gerade weil ich nicht wusste, ob es so ist, bin ich letztlich bei einem Kennenlernwochenende in Friedensau gelandet und ich kann mich bis heute total gut an das Gefühl erinnern, was ich hatte, als ich in Friedensau das erste Mal aus dem Auto gestiegen bin. Ich war vorher immer mal da zum Osterlager oder so, zum Pfadfinderlager, aber ich war ja in dem Fall in einem anderen Rahmen da. Friedensau für alle unsere Gäste ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Magdeburg, wo unsere adventistische Universität ist und dort hat dieses Kennenlernwochenende stattgefunden. Und ich weiß, wie unsicher ich war, wie überfordert ich mich gefühlt habe, mit 17 Jahren zu entscheiden, was ich mein Leben lang machen möchte. Der Markt ist mittlerweile überflutet, es gibt genug Möglichkeiten. Und ich weiß, ich war total unglücklich über diese Ungewissheit. Ich konnte nicht so richtig einschätzen, was passieren würde, ob das Jahr wirklich das Richtige ist, so welche Richtung mein Leben einschlagen wird. Aber am Ende dieses Wochenendes hatte ich das Gefühl, das ist ein Jahr, was mein Leben wirklich verändern kann. Nicht muss, aber kann. Und ich habe mich nach dieser Veränderung gesehnt. Ich wollte diese ganzen Fragen, die ich in meinem Kopf hatte, irgendwie beantworten. Und wir haben am Ende des Wochenendes, am Sonntag, von dem alten Team einen Staffelstab übergeben bekommen. Das sollte einfach deutlich machen, dass wir kein neues Projekt starten, sondern dass wir etwas weiterführen, was 2009 begonnen hat. Wir waren 2010, der zweite Jahrgang, und das alte Team hat auf jeden Staffelstab einen Bibeltext geschrieben. Ihr könnt euch jetzt sicher vorstellen, welcher Text auf meinem Staffelstab steht, der bis heute mein Büro ziert. Nämlich der Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Bis heute weiß ich, wie sehr mich dieser Staffelstab fasziniert hat. Einfach, weil es für mich nicht einfach nur ein Stab und nicht einfach nur ein Bibeltext war, den mir irgendjemand aufgeschrieben hat. Für mich war es eine Botschaft, die Gott mir mit auf den Weg gegeben hat. Und ich bin überzeugt, dass er wollte, dass ich diesen Vers ja, als so ein Fundament oder als so ein Boden lege. Für mich hat Gott so meine Lage und mein Gefühlsleben perfekt auf den Punkt gebracht. Und dieser Text ist bis heute ein treuer Begleiter geworden. Letztlich auch zu einem Staffelstab, den ich selber immer gern weitergebe. An all jene, die sich ja, so oft vielleicht überfordert fühlen oder schwach fühlen im Hinblick auf all die Erwartungen oder all die Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Aber auch auf oder für alle, die sich ihrer Stärken durchaus bewusst sind. Und diese Gegenüberstellung von Stärken und Schwächen ist etwas, was Paulus in den Kapiteln 11 und 12 macht und wo ich heute ein bisschen mit euch einsteigen möchte. Paulus ist am Ende seines zweiten Korintherbriefes und versucht in Kapitel 11 noch einmal vor diesen falschen Aposteln zu warnen. Passt ein bisschen zu unserem heutigen Bibelgespräch, all das, was falsch ist, was versucht uns zu täuschen. Und er nimmt auf Menschen Bezug, die mit geschwollener Brust der Gemeinde gegenüberstehen, die immer gut gekleidet sind, perfekt aus dem Ei gepellt, die sich bei den Geschwistern durchfüttern lassen, die auf Kosten anderer vielleicht leben. Und im Hinblick auf diese Apostel, Paulus selber merkt, er steht ganz anders da mit all dem, was er erlebt, mit dem, was er an Entbehrungen vielleicht erleidet oder wo er betont, wie wichtig ihm das ist, eben nicht auf Kosten anderer zu leben. Und er ist so ein bisschen genötigt, sein eigenes Amt, vielleicht auch sein Leben, seine Rolle, seine Berufung zu verteidigen. Und Paulus will den Blick wecken für richtig und falsch, will Dinge gegenüberstellen und möchte oder beginnt damit, seine Schwächen und Stärken offen vor den Korinthern auszubreiten, transparent zu machen, ehrlich zu sein. Und um dies zu erreichen, stellt er sich vielleicht auch ein bisschen auf die gleiche Ebene, versucht so ein bisschen so zu reden wie sie, anzudocken an das, was diese anderen Menschen erzählen. Und wenn wir Paulus' Leben angucken, dann wissen wir, dieses Leben war alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Paulus hat viel gelitten, hat viel Schmerz erlebt, war immer bereit, auch an seine äußersten Grenzen zu gehen für die Wahrheit, für das Evangelium, für Jesus. Er hat gesagt, ich bin Jesus begegnet und ich möchte bis ans Äußerste gehen, damit andere Menschen ihn genauso kennenlernen, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber mit dem, wie er lebt und was er alles ertragen musste oder wie zerfetzt seine Klamotten vielleicht manchmal aussehen, wie sehr er gehungert und gedürstet hat. Kapitel 11 steht das, wie viele Gefahren er erlitten hat. Vers 27, wie viele Mühen und Herausforderungen er ganz bewusst begegnet ist für Gott. Wie oft er geschlagen, verurteilt, verspottet und ausgepeitscht worden ist. Und mit all dem kommt er so gar nicht als Held rüber. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Gemeinde in Korinth so viel leichter den Menschen glaubt, die, wie eben beschrieben, mit geschwollener Brust oder gutem Aussehen, guten Worten vor die Gemeinde treten und etwas erzählen, ihre Gastfreundschaft in Anspruch nehmen und ja, vielleicht ihre eigenen Ansichten der Welt als Lehre verkaufen. Und ich kann das total gut verstehen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir Menschen so einen inneren Drang nach Perfektionismus haben. Gott hat diese Welt und hat uns perfekt geschaffen. Er hat sich diesen Perfektionismus für diese Welt, auch für die Beziehung zwischen Gott und Mensch gewünscht. Die Tatsache, dass das kaputt gegangen ist, das spüren wir immer wieder in unserem Leben. Aber ich glaube, der Wunsch, dass wir uns danach sehnen, ist genauso lebendig geblieben, wie er einst war oder wie Gott sich den gedacht hat. Und dadurch streben wir immer nach ja, dem besten Aussehen, den schönen Klamotten, dem schönen Haus oder auch dem perfekten äußeren Erscheinungsbild, unabhängig davon, was innerlich oder hinter den Kulissen manchmal in unserem Leben passiert, versuchen wir doch oft, den äußeren Schein zu wahren. Und darauf möchte Paulus aufmerksam machen, dass Äußerlichkeiten nicht das sind, was im Glauben eine Rolle spielt. Als ich in der 8. Klasse war, hatte ich eine Freundin. Ich kann mich bis heute noch total gut an sie erinnern. Wir haben total viel zusammen gemacht, wir hatten unglaublich viel Spaß. Wir haben in den Pausen immer irgendwelche Spiele uns ausgedacht oder waren gemeinsam unterwegs. Ich konnte mich immer auf sie verlassen, wir haben uns besucht, so wie eine Freundschaft eigentlich sein sollte. Und trotzdem waren wir beide nicht so richtig cool. Ja, wir waren immer so ein bisschen die beiden Uncoolen der Klasse. Sie war eine totale Pferdenärrin, das wurde immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und ich habe mich auch mit 1, 2, 3 anderen Mädels gut verstanden, aber ich habe immer gespürt, dass sie nichts mit mir zu tun haben wollten, weil ich mit ihr befreundet war. Und es kommt so die Zeit, wo es so mit das Wichtigste im Leben scheint, irgendwie cool zu sein und dazuzugehören. Und ich wollte unbedingt zu den anderen dazugehören. Und ich habe so gemerkt, wie ich mich Stück für Stück immer weiter von ihr distanziert habe, ja, so durch Kleinigkeiten. Man fängt irgendwann an, die Pausen halt nicht mehr miteinander zu verbringen oder Dinge auch alleine zu machen oder vielleicht auch manchmal einen blöden Kommentar zu machen. Und habe mich immer weiter abgewandt von ihr. Leider war es dann so, dass ja, ich zwar von den anderen akzeptiert worden bin und die Jahre danach auch bis zum Abi in der Gruppe so ein bisschen geblieben bin, aber nie wieder die Chance bekommen habe, das mit ihr irgendwie zu klären. Sie ist dann krank geworden und hat kurz danach die Schule verlassen. Und wenn ich heute so auf diese Geschichte zurückblicke, dann habe ich das Gefühl, mir ist das passiert, was den Korinthern auch passiert ist. Man weiß etwas Wertvolles, etwas Gesundes, oft nicht zu schätzen, weil man sich nach etwas sehnt, was eigentlich nur eine leere Hülle ist und gar nicht so viel Inhalt hat. Ich habe eine gute Freundschaft aufgegeben oder eine Freundin von mir weggestoßen, einfach nur um irgendwo dazuzugehören, um cool zu sein, um den Anschein zu wahren. Ich glaube, das ist dieses Bedürfnis, so wir wollen Helden in unserem Leben. Wir wollen Menschen, die Großes tun, die viel erreichen, die dabei auch noch gut aussehen. Das sind für uns Helden, nach denen wir uns ja, vielleicht auch manchmal ausrichten. Und den Korinthern gefiel dieses heldenhafte Auftreten dieser anderen Menschen. Letztlich besser als ja, all die Entbehrungen und Leidensgeschichten von Paulus. Paulus bekommt als Dank für seine Aufopferung, für seine Mission, für das, was er alles bereit ist zu leisten, die Untreue und die Ablehnung seiner Gemeinde zu spüren. Und gerade diese Gemeinde nimmt nicht wahr, was Paulus eigentlich alles tut für sie, auch wenn es manchmal nicht den Anschein macht. Und er geht daraufhin noch einen Schritt weiter. Er sagt, diese Schwächen, diese Entbehrungen, diese Leidensgeschichten, das ist eine Perspektive, das ist eine Seite der Medaille. Und diese Seite kennen wir alle. Wir kennen unsere Schwächen, unsere Entbehrungen. Wir wissen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo es uns zu viel wird, wo wir vielleicht auch mit Leiden und Krankheiten zu kämpfen haben, die nach außen hin niemand sieht und niemand wahrnimmt. Wo wir immer bemüht sind, den Schein zu wahren und nach außen hin ein Bild zu erzeugen, damit wenigstens die anderen denken, dass wir stark sind. Aber die andere Seite der Medaille ist die Perspektive, dass wir vielleicht wirklich Dinge haben, wo wir einfach etwas Besonderes erlebt haben, wo wir etwas besser können als derjenige, der gerade rechts oder links von uns sitzt. Und Paulus nimmt Bezug auf die Art und Weise, wie er Jesus kennengelernt hat, auf die Offenbarung, auf das Erscheinen, wo ihm die Augen geöffnet worden sind. Und er erzählt diese Geschichte, seine Glaubensgeschichte, seinen Weg zu Gott aus einer passiven Perspektive. Er formuliert in Vers 5, Kapitel 12, Vers 5, für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Als hätte er so ein bisschen zwei Persönlichkeiten in sich, die sich irgendwie widersprechen. Aber er versucht ganz bewusst, diese Distanz hervorzurufen. Ja, und wenn wir an Paulus' Bekehrung denken, Kapitel 9, wer das nochmal aufschlagen möchte, ja, da kommt ein Licht vom Himmel, wirft ihn vom Pferd und er wird angesprochen, er wird beim Namen genannt. Eine Bekehrung, die nicht an jeder Straßenecke passiert, ja, und auf die man vielleicht zu Recht auch neidisch sein kann. Wo wir heute immer wieder stehen und sagen, ja, wo ist Gott? Warum spricht Gott nicht so deutlich mit uns heute, wie er es damals getan hat? Dann bräuchten wir uns vielleicht nicht so viel Mühe geben, Menschen anzusprechen. Ja, wenn Gott einfach mit ihnen selber spricht, dann wäre es so viel leichter, entweder zu beweisen oder festzulegen, dass es Gott gibt und dass es sich lohnt, an ihn zu glauben. Und Paulus sagt, ja, ich habe eine besondere Erfahrung gemacht. Vielleicht ist das eine Stärke von mir. Vielleicht könnte ich damit zu Recht angeben. Und die Neues Leben Übersetzung überträgt das an der Stelle ganz passend. Sie sagt, das ist eine Erfahrung, mit der man zu Recht angeben könnte, doch ich werde es nicht tun. Ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Und wie gesagt, ich glaube, dass beides zusammen eine Medaille entstehen lässt. Dass beide Seiten erst ein Ganzes ergeben. Dass wir so sehr, wir auch mit unseren Schwächen konfrontiert werden, auch immer wieder Situationen haben, wo wir stolz auf uns selber sind, weil wir Dinge gut können. Oder weil wir besonders fleißig sind. Oder weil wir manches vielleicht besser gemacht haben als andere. Und mir ist diese Tatsache des Zusammenspiels beider Dinge so in den letzten Wochen nochmal neu bewusst geworden. Und ich merke, wie ich mir immer wieder die Frage stellen muss, warum ich Dinge tue und mit welcher Motivation ich das mache. Und ich spüre, wenn ich so vor mich hin arbeiten bin und gerade in den Wochen, die wahnsinnig voll sind, ja, dann hat man Termine und man arbeitet aus und man macht sich Gedanken. Und jetzt dieses Wochenende, ja, ist wieder, wenn ich Freitagabend anfange zu arbeiten und Sonntagabend aufhöre und die Woche oder den Donnerstag und den Freitag nutze, um Dinge auszuarbeiten, dann gerät man ganz schnell in seine Routine, in seine Gewohnheit. Ja? Dann habe ich den Teamskreis vorbereitet, dann brauche ich die Predigt, das Bibelgespräch, den Lobpreisgottesdienst, den Rallye-Unterricht morgen, die Pfadfinderstunde und auf einmal stehen auf meiner To-Do-Liste 6, 7 Sachen und ich muss überlegen, was sage ich, was möchte ich weitergeben. Und manchmal bin ich so sehr im Arbeiten drin, dass ich Gott so ein bisschen an den Rand schiebe. Ja, dann sitze ich am Schreibtisch und schlage die Bibel auf und lese den nächsten Text, überlege mir, was ich noch machen könnte, google nach kreativen Ideen. Eigentlich hatte ich eine coole Idee für die Kindergeschichte, aber die hat gestern nicht funktioniert. Deswegen hat Sam nochmal seine Feuerwehrgeschichte erzählt. Manchmal klappen Dinge auch nicht, aber manchmal bin ich so sehr am Arbeiten, dass ich irgendwann innehalte und denke, mache ich das gerade? Oder ist es das, was Gott den Menschen oder meinen Geschwistern euch sagen möchte? Und das ist gar nicht so leicht, voneinander zu unterscheiden. Aber der Text macht mir immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, sich über die Motivation Gedanken zu machen, die hinter den Dingen steckt. Und letztlich könnten wir alle sagen, wir leben in einer privilegierten Gesellschaft. Wir sind kein armes Volk in Afrika, wo die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und wir tun auch oft total viel. Ja, vielleicht engagieren wir uns für benachteiligte Menschen oder in der Flüchtlingsarbeit, setzen uns für Behinderte ein oder spenden eine bestimmte Summe im Monat an eine Hilfsorganisation. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann könnten wir uns wahrscheinlich alle auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Ich tue doch genug. Ist es dann die menschliche Stärke, auf die wir das einfach zurückführen? Ja, wir können das. Wir sind besser als die Armen, also kümmern wir uns um sie. Wir fühlen uns selber ein bisschen besser dadurch. Oder ist es wirklich aus dem Gedanken der Demut und der Dankbarkeit heraus zu wissen, dass wir als Menschen vor Gott alle gleich sind und dass der Wert eines Menschen durch nichts und niemandem und auch nicht durch unsere Lebenssituation irgendwie beeinflusst wird? Auf diese zweite Option möchte Paulus, glaube ich, ein Stück weit aufmerksam machen, dass er sagt, guckt die Leute ganz bewusst an und beurteilt sie nicht nach dem, was ihr von außen seht, sondern überlegt euch und seid ehrlich zu euch. So wie wir heute hier versammelt sind, ist es für mich das wichtigste Anliegen, deutlich zu machen, wir sind Gottes Gemeinde. Und dort, wo wir bereit sind, uns klein zu machen und auf Gott zu vertrauen, darauf, dass er auch heute noch wirkt und dass sein Geist Raum und Platz braucht, um wirken zu können, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Es ist Gottes Reich, an dem wir bauen. Es ist nicht unsere Stärke, nicht unsere Fähigkeiten, auf die der Fokus liegt, wenn wir uns für die Gemeinde engagieren, sondern es ist Gott, der in uns und durch uns wirken möchte. Und ich glaube, als Menschen kommen wir dabei immer wieder an unsere Grenzen, ganz selbstverständlich. Vielleicht sind wir manchmal frustriert, wenn wir etwas für die Gemeinde tun, weil es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Oder weil wir von anderen einen blöden Kommentar bekommen, weil wir kritisiert werden, weil wir uns theologisch nicht einig sind. Das ist Gemeindeleben, das ist Gemeindealltag. Aber wenn wir darauf unseren Fokus legen, dann verlieren wir das aus dem Blick, was wirklich zählt. Dass Gott sagt, das ist mein Leib, das ist meine Gemeinde. Und jeder, der für mich arbeitet, der geht an seine Grenzen. Und erst wenn wir bereit sind, an unsere Grenzen vielleicht zu gehen oder einfach mit unseren Grenzen konfrontiert zu werden, dann können wir uns diesen Vers bewusst machen. Weil diese Grenze, die wir als Grenze erleben, wo wir sagen, es reicht, ich kann nicht mehr. Ich habe mich jahrelang aufgeopfert, jahrelang investiert. Das ist eigentlich der Moment, wo Gott sagt, jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Deine Schwäche, deine Begrenzung, vielleicht auch dein Frust und deine Verzweiflung ist für mich erst der Beginn und nicht das Ende. Und ich glaube, dass wir das zu selten deutlich machen. Als Gemeinde sind wir ganz oft darauf bedacht, den Schein zu wahren. Wir sind so sehr bestrebt danach, irgendwie besser zu sein als die Menschen draußen, besser zu sein als der rechts oder links von uns. Wir wollen irgendwie besonders sein. Wir wollen, dass andere Menschen spüren, dass Gott in uns ist und dass wir an Gott glauben. Natürlich wollen wir das, weil dieser Glaube unserem Leben einen Sinn gibt. Aber gleichzeitig ist es auch total unauthentisch. Und die einzige Chance, als Christen in unserer Gesellschaft authentisch zu sein und relevant zu sein, ist, glaube ich, das, was wir fühlen und was wir denken, ehrlich zu kommunizieren. Für mich heißt Authentizität auch Ehrlichkeit. unseren Geschwistern, so wie wir heute hier sind und auch die, die nicht kommen konnten heute, aber auch den Menschen draußen deutlich zu machen, ich bin ein ganz normaler Mensch mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern, mit meinen Grenzen. Aber gleichzeitig habe ich einen Gott, der mich stark macht. Und wir haben diese Gnade Gottes vielleicht nicht immer verdient, aber wir dürfen sie jeden Tag aufs Neue in Anspruch nehmen, weil erst diese Gnade, erst Gottes Zuspruch und Gottes Verheißungen uns deutlich machen, lass mich wirken. Du brauchst gar nicht so viel machen. Du brauchst nicht immer dich selber kaputt machen. Lass meinem Geist Raum zum Wirken. Paulus fügt noch etwas hinzu, was er als vielleicht auch Eingreifen Gottes erlebt hat und was er als so ein Schutz vor Überheblichkeit formuliert. In Kapitel 12, Vers 7 schreibt er: Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung, also seine Bekehrungsgeschichte, sein Erlebnis, nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Das ist ein ganz schön krasser Vers. Und ich finde es spannend, was Bruder Markowski vorhin gesagt hat. Wir können kein Weichspülevangelium lehren. Es sind zu viele Verse, zu viele Texte in der Bibel, die uns herausfordern, wo wir uns positionieren müssen. Wo wir sagen, wir sind Adventisten, gerade weil wir nicht darüber hinweggehen, sondern weil wir den Fokus drauflegen und überlegen, was möchte Gott uns damit sagen? Was hat das für eine Bedeutung für mich und mein Leben? Und in diesem Fall geht man davon aus, dass dieser Pfahl im Fleisch, dass Paulus ein ganz konkretes Leiden hatte, ein körperliches Leiden oder eine körperliche Schwäche, auf die er hier Bezug nimmt. Etwas, was ihn ständig begleitet hat und was er gern loswerden wollte. Letztlich glaube ich auch, dass Paulus vielleicht all die Schwachheiten, all das Leiden oder all die Dinge meint, auf die er verzichtet hat im Dienst für Gott, die ihn wie so ein Pfahl im Fleisch verfolgen. Und wer schon mal einen Splitter im Finger hatte, der weiß, wie unangenehm das ist, wenn einen so etwas begleitet. Einen Splitter kann man leicht ziehen. Die kleine Wunde heilt schnell. Aber Paulus sagt, es geht nicht weg. Und er selber empfindet es so, dass Gott ihn dadurch an seine Aufgabe erinnert. Dass Gott zu ihm spricht, die Verkündigung immer wieder aufzunehmen und treu zu Gott zu stehen. Und ebenso verhält es sich auch mit dem Engel Satans, auf den er hier Bezug nimmt, der ihn mit Fäusten schlägt. Man kann es jetzt wörtlich nehmen. Man kann es aber auch als Synonym für die Menschen nehmen, die ihm dieses Leid zufügen. Jesus selbst hat es einmal für Petrus in Matthäus 16 benutzt, nachdem er über seinen Tod gesprochen hat und Petrus das nicht wahrhaben wollte. Satan meint also sowohl denjenigen, der gegen uns kämpft und der gegen uns ist, und wir beschäftigen uns im Bibelgespräch gerade genug mit dieser Macht, die es auch gibt und die wir uns auch bewusst machen müssen, aber nicht nur. Es kann auch für das Schlechte oder das Böse allgemein stehen, was auf dieser Welt existiert, seit die ersten Menschen sich gegen die Perfektion entschieden haben. Paulus empfindet dieses Leid, das auf der Welt, aber in erster Linie das, was er selber in seinem Leben hat, als eine Möglichkeit, nicht überheblich zu werden, sich eben nicht besser zu fühlen als andere und zu wissen, dass er nicht besser ist als andere, sondern umso deutlicher zu merken, wie wichtig es ist, sich von Gottes Gnade abhängig zu machen. Weil das Leid ein Bestandteil auf dieser Welt ist, den wir nicht ausradieren können, vor dem wir nicht geschützt sind, weil wir an Gott glauben. Aber wir haben den Glauben als eine Hoffnung und als eine Möglichkeit, mit diesem Leid umzugehen. Die meisten von euch haben mitbekommen, dass ich vor 1,5 Jahren eine Woche im Krankenhaus war mit einer Magenschleimhautentzündung. Und als ich im Krankenhaus im Bett lag, da musste ich an Paulus denken und an diese Situation. Ich weiß, dass ich total mit mir gehadert habe, weil ich im Krankenhaus lag, ich musste Termine absagen, ich musste Predigten absagen und ich habe mir gedacht, Gott, das ist total unfair. Ich möchte dir dienen, ich möchte für dich arbeiten und bin einfach außer Gefecht gesetzt. Und ich habe mich in dem Moment sehr verbunden mit Paulus gefühlt. Zu spüren, dass auf dieser Welt einfach einem Grenzen gesetzt werden, die gar nicht so leicht zu akzeptieren sind. Aber die einen gleichzeitig umso mehr daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Dass es eben nicht die schicken Klamotten oder das teure Haus sind, nicht der Schein, der nach außen gewahrt werden muss. Und in dem Moment, wo mich auch von euch Leute besucht haben oder wo sie nachgefragt haben, in dem Moment, wo ich angefangen habe, ehrlich zu sein zu euch, vielleicht auch ein Stück zu mir selber, habe ich gemerkt, wie wohl ich mich gefühlt habe, nicht immer dem Schein gerecht werden zu müssen, sondern einfach auch manchmal den Mut zu haben, zu sagen, mir geht's heute nicht gut. Wenn jemand heute fragt, wie geht's dir, dann versuche ich ehrlich zu sein, weil es einfach unauthentisch ist. Es geht uns nicht immer gut. Und wir machen auch nicht immer alles richtig. Aber wir haben einen Gott, der auf unserer Seite steht. Und Paulus bat Gott, ihm dieses Leiden wegzunehmen, hat öfter gebetet, hat gesagt, Gott, warum? Ja, ich kann doch viel mehr für dich tun, wenn es mir gut geht und wenn ich gesund bin. Und Gott hat jedes Mal mit der Verheißung geantwortet, die uns so gut bekannt ist und die auf meinem Staffelstab steht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und gerade wenn du etwas leistest, obwohl du schwach bist, weiß jeder, dass meine Kraft durch dich wirkt. Aber dort, wo unser Inneres voll ist mit unserer eigenen Kraft und Stärke, mit unserem Stolz und unserem Mut, da bleibt nicht mehr viel Raum für Gott, um zu wirken. Und das, was uns leiden lässt, ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Als ich vor der Hochzeit mal schlechte Laune hatte, da habe ich diese Redewendung benutzt. Ich war irgendwann so müde und so kaputt und habe zu Sam gesagt, also sinngemäß, ja, ich stecke einfach den Kopf in den Sand und schalte einen Augenblick ab. Und Sam hat daraufhin geantwortet, nix da, der Sand ist heute ausverkauft. Das ist für mich eine Art und Weise, diese Verheißung zu interpretieren. Der Sand ist heute ausverkauft. Wir schaffen das. Du musst das nicht alleine machen, aber wir schaffen das zusammen und wir packen das an. Und in diesem Sinne geht es darum, nicht ein Held der Menschen zu sein, nicht den äußeren Schein zu wahren, sondern ein Held Gottes zu sein. Manchmal sehen diese Helden Gottes für uns wie Loser oder Schwächlinge aus. Aber Gott sagt, das sind die einzigen Helden, auf die ich Wert lege, die wirklich wichtig sind. John Paulin schreibt in seinem Buch Weltlich von Gott reden, in dieser Beziehung ist mir das, was Gott über mich denkt, allemal wichtiger als das, was andere Menschen über mich denken. oder von mir halten. Wahre Helden, Gotteshelden setzen sich mit ganzer Kraft für sein Reich und für seine Wahrheit ein. Auch wenn wir uns manchmal nicht ganz so stark dafür fühlen. Aber Gott verspricht uns, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus führt das weiter fort in Vers 9 und 10 und fasst ja vielleicht auch ein Stück diese Kapitel zusammen und sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes, auch in Schwachheit, auch in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und in Ängsten, um Jesu Willen. Denn wenn ich schwach bin, so ist er stark. Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark durch Christus. Amen.